Herzlich willkommen beim Podcast Verschwörungsfragen, der Podcast des Beauftragten gegen Antisemitismus und für jüdisches Leben der Landesregierung Baden-Württemberg.
Hallo liebe Hörerinnen und Hörer von Verschwörungsfragen. Das letzte Mal hatten wir ein recht heftiges historisches Thema. Wir haben uns mit Meinhard Tenet, einem Holocaust-Überlebenden, der Erinnerung auseinandergesetzt. Und in seinem Leben haben Zeitungen eine riesige Rolle gespielt. Wenn ich jetzt aber in Schulen bin, dann erlebe ich, dass Zeitungen dort kaum noch eine Rolle spielen, sondern da geht's um TikTok, da geht's um Instagram, da geht's um künstliche Intelligenz und da geht's um Podcasts. Spielt eine riesige Rolle. Und für dieses Thema habe ich aber heute hier ein absolutes Expertenteam dabei, nämlich die Podcast AG von der Lessing-Schule in Stuttgart. Und ich bin Fan der Schule, deswegen auch mit dem Lehrer auf Du und weil die da einfach schon lange eine richtig tolle Arbeit machen. Und ich freue mich sehr, dass ihr heute da seid und wir miteinander sprechen. Erstmal hier dem Lehrer. Ja, hallo Ulrich, herzlich willkommen und magst du dich den Hörerinnen und Hörern kurz vorstellen?
Ja, danke schön. Ja, Ulrich Gerst, 41 Jahre alt, ich unterrichte Englisch und Geschichte und mir war irgendwann zu langweilig in der Schule und da habe ich mir gedacht, was kann ich noch machen? Und dann habe ich zuerst eine Radio AG gemacht, dann kam Corona und dann konnten wir ja nirgendwo mehr hin und ab da wurden es dann Podcasts. Und zum Glück finde ich immer wieder Schüler, die mitmachen wollen und deswegen bin ich froh, dass ich heute mit diesen 5 wunderbaren jungen Menschen hier sitzen darf.
Genau, also wir haben 5 Schülerinnen und Schüler da und ich würde jetzt sagen, machen wir mal reihum Vornamen und kurze Vorstellung. Wir haben vorher schon ein bisschen geplaudert über Podcasts. Ich kann also allen draußen bestätigen, wir haben die Experten hier und ja, jetzt hören wir mal den ersten.
Ich bin der Jan, ich bin 15 Jahre alt, gehe in die 9. Klasse und ich interessiere mich auch für Technik oder auch Finanzen, zum Teil auch für Medizin. Und es ist mir eine Ehre, hier dabei sein zu dürfen.
Super, klasse. Ja, wir hatten es vorher schon, Finanzpodcast, ja, ein ganz wichtiges Thema. Ich habe ja immer wieder gewarnt vor Hoss und Hopf, die gerade auf junge Leute und junge Männer abzielen. Aber ich habe gehört, Finanzfluss ist zum Beispiel, würde ich auch sagen, das ist ein seriöser Podcast. Wen haben wir jetzt?
Ja, hallo, ich bin der Emin, ich bin auch 15 Jahre alt. Ich gehe auch in dieselbe Klasse mit Jan, ich bin auch in der 9. Klasse. Ja, ich interessiere mich auch für Finanzen, für künstliche Intelligenz und auch für Technik. Und ja, danke für die tolle Einweisung. Dann würde ich weitergeben an den Nächsten.
Ja, sag mal ganz kurz, welche KIs nutzt du denn? Welche sind so die Anwendungen, die du am meisten nutzt?
Also das Allermeiste wirklich ist ChatGPT. Und da benutze ich das nicht nur einfach für Hausaufgaben oder so. Zum Beispiel Videospielen, die ich spiele, für Easter Eggs, für ein paar Herausforderungen oder jetzt für die... Für so Prognosen benutze ich die auch. Das Deep Search, was jetzt rauskam, das ist richtig cool, dass ich von allen Quellen dann auch eine Prognose und Analyse anfragen kann auf ChatGPT. Also das ist wirklich sehr toll, was sie gemacht haben und es hilft auch sehr gut weiter, wenn man gute, ausführliche Fragen stellt.
Ja, absolut, genau. Also das Fragen wird jetzt nochmal ganz arg wichtig. Auch so Grafik-KIs oder sowas, Midjourney, Leonardo oder...
Das eigentlich nicht, weil ich sowas nicht sehr oft benutze. Aber auch so aus Spaß habe ich auch schon mal so bei ChatGPT so Bilder generieren lassen, so von mir, von seinen Erfahrungen über mich mit dem Schreiben. Und ist ganz lustig. Also kann man echt gut machen.
Okay, super. Ich sehe schon, die Folge wird intensiv.
Hallo, ich heiße auch Emin, gehe in die 9. Klasse, besuche das Lessing-Gymnasium, interessiere mich ebenfalls für Technik, KI. Und bin sehr dankbar, dass ich bei solch einem Podcast dabei sein darf.
Super. 2x Emin haben wir also da. Genau. Und ich glaube aber, ich liege nicht daneben, wenn ich sage, Facebook benutzt hier keiner mehr, oder?
Nee.
Also, okay, der Lehrer.
Der Lehrer, ja.
Ja, genau. Genau. Also ich glaube, man kann hier den schnellen Medienwandel sehen. Also KI ist voll etabliert. Facebook ist weg. Darf ich fragen, Instagram ist noch da?
Ja, Insta.
Insta, TikTok?
TikTok, ja, zum Teil auch.
Ja, da wird hier genickt. Irgendein Medium, das wir gar nicht kennen?
YouTube ist noch dabei. Sonst, also die anderen kennt man eigentlich. Snapchat vielleicht noch. Ja.
In einer Schule habe ich gesagt, welches Medium benutzen wir alle? Und ich wollte aus Alphabet raus, ja, weil die Judentum, Christentum und Islam sind die alphabetisierten Religionen. Aber ein kluger Schüler meldete sich, sagte WhatsApp.
Ja,
ja. Ja, WhatsApp ist auch nahezu 100%. Ja, vielen Dank dann. Genau.
Also mein Name ist Mohanad, ich bin auch 15 Jahre alt und gehe mit meinen Freunden hier auch in die gleiche Klasse. Und ich interessiere mich auch für Technik und auch für Medizin. Und ich benutze persönlich außer YouTube und WhatsApp nicht so, also Instagram, TikTok habe ich nicht.
Cool, aber auch dieses Interesse an Medizin, das finde ich jetzt, haben wir jetzt schon zweimal gehört. Ist das so Gesundheitstipps oder was ist das Thema Medizin?
Nee, also ich will später Medizin studieren und ich schaue es mir halt generell gerade an.
Super. Also meine Tochter studiert tatsächlich Medizin und ich kann euch sagen, die lernen inzwischen auch alle mit KI. Alle. Es gibt da so ein Mediensystem, also Medienbibliothek Amboss heißt die, da sind die Daten geschützt, das heißt, die kriegen keine Falschantworten, keinen sogenannten Botshit und dann haben die wirklich 1:1 Gespräche mit einem Tutor. Da ist quasi sozusagen, als ob sie einen medizinischen Lehrer, eine medizinische Lehrerin 1:1 hätten und können sich mit der austauschen über wirklich die komplexesten Themen. Und das passiert schon. Mhm. Ist das nicht krass? Hast du da Angst, dass du bald da hier arbeitslos wirst als Lehrer?
Nee, weil ich meine, Schüler benutzen KI-Lehrer ja dann auch, aber das macht das Leben einfacher und ich denke, man muss sich halt auf das Thema auch einlassen und Schule ist in meinen Augen hauptsächlich sozialer Ort und das Soziale kann man nicht ersetzen. Also ich meine, wenn ich jetzt, ja, die KI hilft den Schülern, aber nur, wenn sie die richtigen Fragen stellen. Und dieses richtige Fragen stellen, da brauche ich ja jemanden, der mir dann die richtigen Fragen erklärt. Und ich denke, dass darauf jetzt rauslaufen.
Ich sehe hier viel Nicken. Und ich glaube, die Hörerinnen und Hörer spüren das auch gerade. Wenn wir hier nur digital zusammengeschaltet werden, wäre das nicht die gleiche Stimmung wie hier im Raum. Und wir haben noch eine Stimme bei uns.
Also hallo, ich bin Meryem, ich bin 13 Jahre alt, gehe in die 7. Klasse, auch Lessing-Schulen. Ich interessiere mich tatsächlich also für nichts Bestimmtes. Also mir gefällt alles sozusagen. Also ich bin noch am Erkundigen sozusagen.
Ja, 7. Klasse, 13. Die anderen sind ja 2 Klassen weiter. Aber ist das so eine Art sozusagen auch so ein Entdecken, welche Themen Freude machen oder einfach ein Ausprobieren?
Boah, also ja, doch, ausprobieren könnte man schon sagen. Also ich mache mir jetzt nicht so sehr einen Kopf darüber. Aber halt eher, wenn mir was gefällt, gefällt es mir. Und dann mal gucken, ob es mir nach 2 Tagen immer noch gefällt oder nicht. Also bei mir ändert es sich echt oft.
Und liebe Hörerinnen und Hörer, damit also auch hier, ja, guter Stuttgarter Name Meryem, im Hebräischen Miriam, im christlichen Maria, ja, also in eine Sure des Korans heißt danach und übrigens natürlich auch die Mutter von Jesus. Also man sieht, Stuttgart ist hier gut vertreten und quer durch alle Kulturen, Religionen sind wir da dabei. Podcast ist ja was sich gerade weltweit ausbreitet. Ist es dazu gekommen? Du hast gesagt Radio und dann aber Podcast. War das eine Entscheidung von dir oder kam das auch von den Schülerinnen und Schülern?
Das kam die Handlung bestimmt. Es kam mir dann Corona und dann durfte man nicht mehr ins Radiostudio gehen, aber ich hatte trotzdem Lust auf so Sachen zu machen. Und dann kam von der Schulleitung damals, die gesagt hat, naja, wie wär's denn mit Podcast? Und ich so, ja, coole Idee. Und dann, daraus hat sich dann entwickelt. Du warst ja da damals auch mal da, Leben mit und nach Corona, da war ich in der Schule. Ja, und daraus wächst es dann und ich lasse mich da ja auch ein Stück weit treiben und schau, was passiert. Also ich meine, es bringt ja nicht viel, wenn ich vorne hinstehe und sage, so, das machen wir jetzt so. Ich lebe ja davon, von Dialog und dass die Schüler dann auch sagen, uns interessiert das, wir wollen aber das machen und lass uns mal das ausprobieren. Und es wächst dann so mit, wie es dann nächstes Jahr wird. Schauen wir dann.
Dann frage ich jetzt mal hier in die rein. Habt ihr dann ein Studio aufgebaut oder wie macht ihr das mit Soft und Hardware in der Schule?
Tatsächlich nutzen wir momentan für die meiste Planung unser Klassenzimmer. Da besprechen wir wirklich viel und dann wurden wir halt bis jetzt oft eingeladen oder was gab es noch? Online-Meetings oder unten im Seminarraum waren wir auch ein paar Mal.
Ja, also nicht nur online, also es kommen auch Leute zu uns in die Schule. Das ist halt natürlich viel schöner, weil man spürt diese Empathie und ist nicht durch den Bildschirm. Und es ist halt einfach ein anderes Gefühl, mit der Person wirklich richtig zu reden zu können. Und ja, wir planen auch sehr viel. Also wir nutzen wirklich am Donnerstag dann extra unsere Freizeit, genau, um dann an dieser Podcast AG teilzunehmen, was auch wirklich sehr toll ist, weil wir benutzen halt auch für Fragen dann halt auch, wie gesagt, KI, weil mit diesen mit der KI können wir dann halt auch die Fragen zum Beispiel präziser stellen, auf ein bestimmtes Thema, auf die bestimmte Person, mehr über die Person selber herausfinden. Ist halt einfach ein riesengroßes Hilfswerk. Also Planung ist da wirklich sehr groß dabei.
Also das heißt, ihr habt jetzt sozusagen auch die Begegnung, ich habe ja dann auch ein paar Fragen an euch und ihr auch an mich, da habt ihr schon KI für benutzt, ist das richtig? Oh, alle nicken. Miriam, lass hören.
Also, was war die Frage? Also,
wie KI für die Recherche eingesetzt wird.
Ach so, meistens sagt uns Herr Gerst, mit wem wir jetzt zum Beispiel in kürzer Zeit ein Gespräch haben und dann lernen, also zeigt uns Herr Gerst, sagt uns Herr Gerst einige Sachen über die Person, zum Beispiel irgendwelche Details oder wie sympathisch die Person ist.
Die sind natürlich alle sympathisch.
Ja, genau, die sind natürlich alle sympathisch. Also,
alle Gäste der Lessing-Schule sind sympathisch.
Ja.
Sonst sind sie nicht unsere Gäste.
Also wie gut er sie kennt, woher er sie kennt. Und dann stellen wir Fragen an ChatGPT und der gibt uns dann ein paar Fragen und dann können wir die vielleicht noch ein bisschen bearbeiten, ob es uns passt, ob es Herr Gerst passt und ja. Dann stellen wir die Fragen.
Ich meine, das heißt sozusagen, ihr nutzt es schon zur Recherche, aber verstehe ich das richtig? Das ist eigentlich schon Dialogmedium. Also in der Vorbereitung Dialog mit KI und dann Dialog mit den Menschen, die zu euch kommen. Habe ich das richtig verstanden?
Genau.
Wow, okay. Und dann quasi auch diesen Unterschied eben nicht nur digital zu treffen, sondern die Person dann live und ihr stellt es dann auf die Homepage. Habe ich das richtig verstanden?
Ja.
Genau, ja. Super. Also ich kann euch sagen, bei uns war es ja ähnlich. Verschwörungsfragen gingen los, es war Pandemie. Ich war im Amt und hatte wahnsinnig viele Einladungen, auch an Schulen und so weiter. Aber es war klar, das wird alles nicht mehr gehen. Und dann sind eine Kollegin und ich losgestummt am letzten Tag, wo es noch offen war, und haben einfach Equipment gekauft und haben einfach begonnen zu senden. Ja, den ersten Folgen hört man es auch an, sorry. Aber wir haben unser Bestes gegeben. Und jetzt kann ich euch sagen, hier im März kam das Ergebnis raus. Der Podcast Verschwörungsfragen hat 362.574 Downloads. Also das sind noch nicht die Streams dabei. Wir wissen nicht, wie oft es abgerufen wurde, sondern über 362.000 Downloads. Das sind mehr als 200 pro Tag. So viel hätte ich mit noch so vielen Veranstaltungen nicht erreichen können. Also ich finde es super, dass ihr das Thema Podcast bei euch habt. Wenn ich an Schulen bin, werde ich aber ganz viel darauf angesprochen, dass Schülerinnen und Schüler ja einfach auch Videos sehen, die echt krass sind und die auch was mit ihnen anstellen und so weiter, also wo sich viele auch nicht wohlfühlen. Ihr habt jetzt gesagt, TikTok ist bei euch ein großes Thema. Wie sind eure Erfahrungen mit TikTok?
Naja, also das passt eigentlich gut zu Ihrem Podcast mit den Verschwörungsfragen und Theorien. Naja, es ist halt immer kritisch auf TikTok. Also es gibt halt KI-Videos, KI-Bilder, es werden zum Beispiel von anderen Personen die Stimmen mit KI wiedergegeben. Es ist halt sehr komplex, sagen wir es so. Also es kommen vielleicht lustige Videos, dann kommen ein paar Videos, wo man sich denkt, das muss jetzt nicht auf TikTok. Dann kommen wieder Tanzvideos und dann kommen irgendwie Sachen über Illuminati und irgendwelche Verschwörungstheorien und dann kommt wieder ein Tanzvideo. Also TikTok ist wirklich, wirklich bunt gemischt, aber ich würde es halt auch trotzdem vorsichtig verwenden, sag ich mal. Auch jetzt, das wird auch in der rechten Szene sehr oft genutzt, sehe ich. Auch von den Politikern, von der Partei. Die gehen dann Livestreams ein, machen dann irgendwie Fragen. Ja, ich würd da allgemein ein bisschen aufpassen, sag ich mal. Auch was ich schreibe, weil manchmal sehe ich Kommentare oder Biografien von Personen, wo ich mir denke, hey, das ist einer zu viel. Also auch wirklich Hakenkreuz und so, das geht gar nicht. Das Schöne ist, die Leute werden dann wirklich angezeigt. Also ich sehe dann auch Kommentare, die sagen, ja, wart auf deinen gelben Brief. Das ist immer richtig schön zu sehen. Und ja, es war ja eigentlich nur eine Tanzplattform, aber jetzt nutzen es halt viele Leute auch als Einnahmequelle, zum Beispiel die Influencer. Ja, es ist halt ein riesengroßes Spektrum.
Ich meine, wir hatten es Medizin, ja, und Finanzen. Ich meine, das sind natürlich Themen, da kann man auch viel Geld mit verdienen, ja. Wenn man den Leuten sagt, hier trink dieses Wasser oder hier kauf dieses Finanzprodukt, dann sind da natürlich Leute schnell Millionäre, ja, Hoss und Hopf mit Verschwörungsmythen dann dabei. Wie unterscheidet ihr denn dann, welchen Quellen man da vertrauen kann und welchen nicht? Ich meine, Hoss und Hopf haben ja nicht mal einen eigenen TikTok-Account, sondern die bringen andere junge Leute dazu, für sie die Videos hochzuladen. Wie unterscheidet ihr das? Wer ist vertrauenswürdig?
Aber ich denke, an dem Schweigen hört man ja auch, dass das die Schwierigkeit ist, dass es manchmal einfach schwierig ist, das zu unterscheiden. Mhm. Das ist ja, ja.
Ich meine, Leute, das ist ein total ehrliches Schweigen. Ne? Also alle haben sich gerade angeguckt und gesagt, ja genau, wie unterscheiden wir das jetzt? Und ich meine, ihr habt ja vorher gesagt, ihr ladet nur Leute in die Schule ein, die du kennst, also die der Lehrer kennt und die vertrauenswürdig sind. Ist das nicht eigentlich auch ein Zeichen dafür, dass das eigentlich so die Schwierigkeit ist? Jeder kann senden heute, aber jetzt muss man erstmal wissen, wem kann ich da eigentlich vertrauen? Weil ich meine, auch ich habe die jetzt ja oft kritisiert, aber Hoss und Hopf, die sind sympathisch, die kommen erstmal sympathisch rüber, ja. Und wie kann ich dann wissen, ob die mir jetzt wirklich seriöse Tipps geben oder ob die mich nur abzocken wollen?
Das ist eine der großen Fragen, wo die Schule eigentlich helfen soll, aber ich denke, wo die Schule auch Probleme hat zu helfen, weil es steht da ganz groß im Bildungsplan drin, in Geschichte zum Beispiel Quellenkritik. Aber Quellenkritik klingt dann furchtbar trocken und dann setzt man sich in Geschichtsunterricht und schaut sich irgendeine Quelle an und dann alle gähnen und schlafen vor sich hin. Und ich denke, ja, die Schule da drauf hat an sich auch nicht wirklich eine Antwort. Sie gibt sich viel Mühe, aber auch, ich meine, das ist ja einer der Gründe, warum ich das ja auch mache, damit ich auch mit dazulerne. Ich zum Beispiel habe auch einen TikTok-Account. Ich erspare der Welt Tanzvideos, das kann ich auch nicht. Aber ich möchte mir halt dann auch anschauen, was die Schüler gucken, wenn ein Schüler kommt und sagt, ich habe da was gelesen. Ich so, du meinst auf TikTok gesehen? Ja. Ich sage so, okay, zeig mal her. Und dann schauen wir uns das zusammen auf TikTok an und dann reden wir darüber. Das kann ich jetzt nicht jeden Tag machen, aber manche Sachen sind dann schon so, wo ich mal denke, okay, gut, das lohnt sich jetzt das, wenn wir das zusammen dann anschauen. Deswegen ist mein TikTok, wie heißt das, Feed, Live, keine Ahnung, die Timeline halt, ist dann ähnlich wie die von Schülern, weil da kommen dann auch Tanzvideos an Verschwörungstheorien, an internationale Geschichte, an irgendwelche Militärblogger, die mir irgendwas über irgendeinen Krieg erzählen.
Ja, absolut, ja. Ja, ich merke das auch, wenn wir natürlich Konflikt haben, ja, Krieg in Gaza oder so etwas, dann ist es sofort auf den Schulhöfen, ja. Und das macht ja was. Man sieht die Gewalt sowohl von Seiten der Hamas, jetzt sieht man aber auch den Hunger der Menschen und so weiter. Und ich meine, ich kann mir da vorstellen, das wühlt einen auf. Ich war auf der Schule meines jüngsten Sohnes und da hat mich ein 12-jähriges Mädchen hat dann gefragt, warum die Terroristen Frauen vergewaltigen. Und das war zum Beispiel für mich ein Schock, weil ich weiß noch, im Alter von 12 Jahren wusste ich von sowas noch gar nichts. Und jetzt sehen Kinder...
Da habe ich mit Transformers gespielt, ja.
Also ja, genau. Jetzt sehen Kinder und Jugendliche sehen sowas auf Video. Ja. Und ich meine, die Seiten, die sind wahrscheinlich auch allgemein bekannt, wo man da auch alle Sachen umgehen kann. Also alle Blockaden. Ich meine, wie geht ihr damit um? Das ist doch manchmal ist bunt gemischt. Ja, und das ist ein Tanzvideo und im nächsten Moment ist irgendwie Gewalt. Muss man sich davor selber schützen irgendwie? Oder swipet man das dann weg? Oder wie geht man damit um?
Also bei mir, also eigentlich ist es ja so, dass man die Startseite, also die For You-Page selber gestaltet, indem man Videos liked oder nicht liked. Also ich bin eine Person, der eher Musikvideos liked, deswegen ist auf meiner For You-Page nur Musikvideos. Aber es gab natürlich eine Zeit, als dieses ganze, also nicht viral, sondern dieses ganze Krieg entstanden ist, dass meine For You-Page damit voll war. Also ich bin eher, ich schaue es mir an, aber ich sag nichts dazu oder ich denke mir einfach nur, oh, Gott möge den Menschen helfen und geh weiter. Ja, also bei mir kommen wirklich nicht oft solche Sachen, also wo ich unterscheiden muss, ob ich dieser Quelle vertraue oder nicht. Oder wenn da wirklich was ist, frage ich meinen Freunden, ich schick's denen, ich sag, ey, stimmt das? Denkt ihr, das stimmt? Schlimmste Fall Google. Also ja. So.
Ja, finde ich auch gut. Schlimmste Fall Google ist gut. Ja. Das übernehme ich, finde ich. Genau, aber ja, ich meine, das heißt also, wenn man nicht interagiert mit diesen Sachen und so weiter, dann wird es auch ein bisschen weniger. Das ist sozusagen, also man kann sich seine eigene Blase sozusagen einrichten, oder?
Einrichten und man kann auch zum Beispiel, wenn man, das ist auf Instagram so und auch auf TikTok, auf Instagram, wenn ein anderes Video kommt, was normal nicht auf die Homepage kommt oder auf die For You, dann steht unten meistens, interessiert mich oder interessiert mich nicht und dann kann man es je nachdem anklicken. Und bei TikTok ist halt so, das ist dort, wo man ein Video speichert, dann kann man es entweder melden, falls es wirklich nicht auf dieses, auf die Plattform kommt, kommen sollte. Oder man kann halt einfach diese Inhalte und die Hashtags blockieren. Und wenn halt ein Video zum Beispiel den gleichen Hashtag hat, dann kommt das Video dann auch nicht mehr vor auf die For You-Page. Also es ist schon gut, aber es gibt halt so viele Hashtags, es wird halt lang nach einer Zeit ein bisschen schwer. Also es ist wirklich viel zu groß. Also,
viel zu groß, ja.
Also ich glaube, das TikTok-Team, also ich meine jetzt allgemein von Deutschland, kommt da sowieso nicht hinterher. Weil wenn man da Videos sieht, also egal ob KI generiert oder von echten Personen, ich habe jetzt nicht so Lust irgendwie zu sehen, wie jetzt irgendwelche Leute jetzt von der ISIS irgendwie geköpft werden oder aufgeschlitzt. Also ich habe da nicht so Lust drauf. Also
aber ich denke, das Problem ist ja, Gewalt ist ja auch was Faszinierendes. Die Leute können ja da ganz oft nicht hinschauen. Wir sind ja auf dem Weg hierher, hat die Bahn, in der wir saßen, einen Unfall gehabt. Die ist schon jetzt nicht, zum Glück nicht weiter Schlimmes passiert. Die ist in ein Auto reingefahren, Blechschaden, hat halt laut geknallt. Und trotzdem saßen ja dann auch Leute da mit ihren Handys und haben das dann fotografiert. Und ich denke, das ist ein ganz, leider, ein ganz menschlicher Reflex, weil die Menschen einfach fasziniert sind von solchen Sachen. Das ist ja wie, vor ein paar Monaten gab es diesen Kampf von einem russischen Soldaten gegen einen ukrainischen Soldaten und es gibt dann auch eine Videoaufnahme da davon, wie der russische Soldat den ukrainischen Soldat ersticht und er hört noch die letzten Worte und so, das ist ganz dramatisch. Und ich habe mir überlegt, also ich habe wirklich gehofft, dass man die For You-Page das dann nicht auf die For You-Page eben spült, dass ich das denn da sehen muss, das habe ich wirklich gehofft, war dann zum Glück auch so, dass ich es nicht gesehen habe. Aber es ist halt leider, ich glaube, das ist wie, naja, vielleicht ist unser alter Überlebensinstinkt, dass wir sowas auch sehen müssen. Also ja, schwierig, also ganz arg schwierig, finde ich.
Ja, von der Evolutionspsychologie her, meine Doktorarbeit war ja über Religion und Hirnforschung, ist es natürlich tatsächlich so, wir reagieren auf Gefahren. Das heißt, ja, deswegen schon in meiner Jugend, ja, Darth Vader war halt viel interessanter in Star Wars als die Rebellion, die hat noch die coolere Musik, ja, ein Imperial March und so, weil natürlich das Gefährliche, das ist für uns ja auch in der Musik ein Rapper, der jetzt sozusagen ganz lieb ist, den gibt's vielleicht auch mal zwischendurch, aber normalerweise sind es dann halt doch eher so die Bad Boys, die dann halt die große Anhängerschaft gewinnen. Und das ist schon krass. Also ich hatte hier in Stuttgart den Gary Fabian, eigentlich Gerhard Fabian, der ist hier in Stuttgart geboren worden, jüdisch, und der musste dann im Alter von 8 Jahren in Theresienstadt im Konzentrationslager Fußball spielen. Die Nazis haben es noch so genutzt, dass quasi, wenn das Internationale Rote Kreuz gekommen ist, haben die Leute getäuscht und gesagt, guck mal, alles in Ordnung. Ja, die Juden spielen da Fußball und machen Musik und alles toll und so. Und in Wirklichkeit haben sie die Leute natürlich umgebracht. Heute erlebe ich so, dass IS ist erwähnt worden, ja, Islamischer Staat. Ich war im Irak damals auch und dass die Terrororganisationen von heute das live streamen. Sie streamen live, was sie tun. Das machen sowohl der IS, die Hamas, aber das hat zum Beispiel auch der Angreifer auf die Synagoge in Halle gemacht. Also der hat einen Helmkamera dabei und hat quasi live gestreamt. Also wir haben heute die Leute, die Gewalt machen, streamen das teilweise und senden das aus und versuchen so Anhängerschaft zu gewinnen. Oder Anders Breivik, den werden jetzt die Jüngeren nicht mehr kennen, aber der hat ein riesiges Massaker in einem Jugendcamp angerichtet. Also die Leute nutzen inzwischen das Netz. Und da ist natürlich die Frage, vielleicht ist man doch wirklich am besten dagegen geschützt, wenn man selber auch mit so Medien umgehen lernt, oder? Und selber produzieren und dann eben auch selber merkt, was ist gut und wo muss ich aber auch sagen, stopp, oder?
Ja, auf jeden Fall. Nur das kleine Problem ist, es ist ja nicht nur Instagram oder Snapchat oder YouTube Shorts. Als Beispiel nenne ich mal jetzt Reddit. Da gibt's ja auch so ein paar Sachen. Ich meine, mit dem Massaker in der Moschee in Neuseeland zum Beispiel.
Ja.
Das Video, das war voll auf Reddit. Und diese Leute, die das halt posten, da sind halt manche Leute dabei, die halt auch das gleiche Gedankengut haben. Egal, ob jetzt Christ, Moslem, Jüdisch, kann alles sein, was er möchte. Aber sowas wirklich zu posten und dann auf Anhängerschaft zu hoffen und stolz darauf zu sein, also mit einer Kamera wirklich reinzulaufen, ist also menschenverachtend. Also sorry, aber das geht einfach nicht. Und wenn du das wirklich auch durchziehst und dann halt Reichweite damit erreichen willst, obwohl du weißt, dass es was Schlechtes ist, dann bist du in meinen Augen verloren.
Mhm. Ja, ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich habe sehr stark kritisiert im letzten Bundestagswahlkampf, dass jeder Anschlag und jedes mit dem Auto oder sonst wie so breit gesendet wurde. Und dann gab es auch noch hier Brennpunkt in der ARD und so weiter. mein Eindruck ist, oder das heißt nicht nur mein Eindruck, sondern in der Kriminalistik wissen wir, das löst Nachahmereffekte aus. Also wenn man Leute quasi dafür auch noch mit Aufmerksamkeit belohnt, wenn sie Gewalt ausüben, dann werden andere, die auch schon kaputt sind, auch auf den Gedanken kommen, das kann ich auch machen. Und da würde ich auch sagen, das ist völlig unabhängig von der Religion oder überhaupt einer Religion dabei im Spiel ist. Seht ihr das auch so oder bin ich da zu streng?
Nee, auf jeden Fall. Also ich sehe es so, Mensch ist Mensch. Egal ob Religion oder nicht, du kannst auch Atheist sein, was auch immer. Oder kulturell anders geprägt, damit habe ich wirklich kein Problem. Aber solange du einem anderen Menschen halt Leid hinzufügst, das geht halt nicht. Also einen Sachschaden kannst du vielleicht zurückzahlen, okay, aber ein Menschenleben, das kannst du nicht zurückzahlen. Da bringt auch Blutrache nichts, das führt aufs Gleiche hinaus. Also das ist wirklich das Schlimmste, was du einem anderen Menschen antun kannst. Und auch deren Familien. Nicht nur deine Familie ist zerstört, auch die Familie des Opfers ist zerstört. Wie mit dem zum Beispiel in Ludwigsburg, wo der junge Mann in die Frauen reingefahren ist. Ich meine, von ihm ist das Leben ja auch zerstört. Es muss ja nicht mit Absicht gewesen sein, Raserei, was auch immer. Aber wirklich, solange du das halt wirklich auch vollendest oder auch mit Stolz wie mit der Kamera, das geht halt einfach nicht. Und wenn man so weit in den Nachrichten halt alles austrägt, dann, wie du sagtest, dann denken halt andere Leute auch, hey, die sind in den Nachrichten, Zeitung, ich habe auch Bock drauf, ich bin sowieso kaputt. Wenn du dann auch noch aus der Psychiatrie ausbrichst und dann noch sowas begehst, ja, noch mehr Fame, warum nicht?
Ja, ich meine, das fällt manchen auch in der Politik schwer zu verstehen. Ich habe es aber auch dort immer wieder gesagt, das ist zum Beispiel ein Riesenproblem, wenn du sagst, ich schiebe Leute ab und sie dann lange Zeit in Unsicherheit leben und dann vielleicht noch denken, sie werden berühmt, wenn sie so eine Sache machen. Das halte ich für eine ganz, ganz gefährliche Sache. Es wäre eigentlich besser, entweder sich um Menschen zu kümmern oder aber dann sie nicht so ewig in so einem Limbo zu lassen. Aber das heißt, was wäre euer Tipp? Wie gehen wir damit um? Ich meine, offensichtlich setzt ihr euch ja selber schon damit auseinander, mit diesen Gewaltvideos.
Also,
redet du fertig. Also, es gab mal so einen Skandal in der Türkei, dass ein Psycho seine Freundin ihr Kopf abgehackt hat und dann von irgendwo runtergeschmissen hat und dann sich selber das Leben genommen hat. Und das hat er mit zwei Freundinnen gemacht. Und das wurde natürlich auch es war natürlich auch auf meiner For You-Page und ich war halt erstmal in Schock. Ich persönlich bin jetzt nicht so eine Person, der sich jetzt so umkippen würde von so einem Nachricht, aber ich musste wirklich erstmal TikTok löschen und auf mein Leben klarkommen bei so einer Sache, weil sowas macht man einfach nicht. So, es ist auch keine Entschuldigung, so, sagen wir mal, die Freundin ist dir fremdgegangen oder irgendwas, also, wie Amy noch gesagt hat, Menschenleben zu nehmen, bringt nichts, also Rache, egal was auch immer, sollte man nicht machen. Und ich fand das einfach nur so sehr komisch und ich sag mal jetzt crazy, dass man sowas macht. Und es gibt ja natürlich auch famegeile Menschen von solchen Menschen oder Accounts oder TikToker, jetzt halte ich mich auch fern. Ich blockiere die Leute auf TikTok, ist natürlich immer eine Möglichkeit, auf Instagram, weil man weiß nie, was die wirklich machen. Es gibt Leute, die für famegeile Sachen ihre Eltern anschreien, beleidigen, das filmen und hochladen für ein paar Klicks. Also allgemein, solche Menschen sind in meinen Augen einfach nur so verloren.
Aber das Problem ist ja auch, wenn ich da kurz reinspringen darf, man wird ja mit seinem Trauma auch irgendwo allein gelassen. Also ich war früher Rettungsdienst fahren und dann ist ja klar, es passieren Dinge und es passieren auch schlechte Dinge. Und es ist halt so, das gehört damit dazu. Aber da ist immer, wenn dann irgendwas passiert ist, was halt in irgendeiner Art traumatisch war, dann kam immer, also die Gemeinschaft, die Leute drumherum halt, die mit denen du unterwegs bist, die dann gesagt haben, lass uns drüber reden, komm, wir reden drüber. Und dann wird man ja dann aufgefangen. Aber sie hat ja dann, oder egal wer was auf TikTok schaut, oder jetzt in deinem Fall halt dann du, sie ist ja dann allein da damit. Sie sitzt dann allein in ihrem Zimmer oder sonst wo und hat dann ja auch vielleicht ihre Eltern, mit denen sie drüber reden kann, oder vielleicht irgendwelche Freunde oder vielleicht halt auch nicht. Und ich denke, da muss, denke ich, auch Schule mehr machen. Ich habe jetzt nicht den Masterplan, ich habe keine Ahnung wie. Aber wir dürfen da die Kinder, die jungen Leute, die jungen Erwachsenen, nicht allein lassen da damit, weil ich denke, wenn man da, wir können uns noch so viel Mühe geben mit dem Satz des Pythagoras oder der Kausalkette zum Ersten Weltkrieg oder Stolz und Vorurteil oder, wenn man in diesen elementaren Sachen die Kinder allein lassen und ja. Ja, wie schon gesagt, Masterantwort habe ich keine, aber ich bewundere das Problem und ich hoffe, dass ich eine Lösung finde.
Also ich kann schon mal sagen, wir wollen jetzt ja Medienbildung als Schulfach auch in Baden-Württemberg einführen, ist ja beschlossen worden. Klar, die Frage, wo kriegen wir die Lehrkräfte her oder so. Ich unterrichte ja selber Medienethik am KIT in Karlsruhe, also am Karlsruher Institut für Technologie. Und das, was ihr macht, ist genau der richtige Ansatz. Man nennt es Medienprosumieren, also nicht nur konsumieren, dass man nicht nur Medien selber aufnimmt, passiv, sondern dass man selber lernt, sie herzustellen. Weil dann wird man nämlich auch selber kompetenter und dann kann man auch unterscheiden. Und ich finde das echt eine tolle Antwort, weil also Fame für die älteren Zuhörerinnen und Zuhörer, das Ruhm, hätte man früher gesagt, ja. Fame ist halt sozusagen, ja, klar, es ist so, Likes tun gut, ja, es ist ein Dopaminstoß, man kann auch süchtig werden danach und manche Menschen gehen immer weiter dafür, ja, und das andere Blame, also andere beschuldigen, andere angreifen, nicht für das eigene Leben die Verantwortung übernehmen, ich glaube, das gab es alles immer schon, aber heute ist es halt wahnsinnig einfach, ja, man braucht nur wenig Equipment, wenn ich inzwischen Reden halte, manchmal einfach jemand im Smartphone und filmt es einfach mit und das hat eine Qualität, die früher mit einer professionellen Kamera nicht erreicht worden wäre. Mhm. Das heißt also, dass die Zugangshürden werden einfach immer geringer und ich glaube, wir haben gar keine andere Möglichkeit, als die Kinder und Jugendlichen selbst dazu zu bringen, kommt, stellt Medien her, werdet kompetent, weil wir können es euch eh nicht mehr erklären. Also wenn ich unterrichte, sieht es so aus, die Studierenden zeigen mir, was so die neuesten Apps sind und ich stehe nachdenklich daneben und dann reden wir drüber, weil die sind mir voraus, obwohl ich wirklich ein Medien-Nerd bin, stürmen die davon. Jetzt haben wir aber genau das Thema Gewalt, Terrorismus. Klar, ich bin zuständig im Bereich Antisemitismus, aber wir haben auch Rassismus, Gewalt gegen Frauen, Femizide. Ich habe schon gehört, Andrew Tate zum Beispiel, der ist schon weg, so ein bisschen, oder? Der verliert an Fame und Reichweite. Genau. Ja, der ist. Aber der hat ja auch eine Zeit lang so provoziert und irgendwann war es langweilig oder warum ist der abgestürzt?
Also ich glaube, bei jedem ist es wirklich so, man kriegt ich sag mal jetzt, 5 Minuten lang Fame und nach ein paar Wochen, Jahren, ist jetzt egal, ist man vergessen, also man gerät in Vergessenheit, weil also es kommt immer was Neues. Vor ein paar Jahren war es irgendeine Tänzerin auf TikTok, jetzt ist es eine neue und die andere wurde vergessen. Also man kriegt ja auch Geld dadurch, das macht ja die Person, die Leute noch süchtiger. Und ich glaube, das war bei Andrew Tate auch so. Er ist gekommen, hat so, ich sag mal jetzt, dumme Aussagen gemacht. Deswegen wurde er Fame. Und dann wurde er einfach vergessen. So.
Sagt Donald Trump. Genau. Ja, okay. Also ihr würdet sagen, das sind immer so Wellen. Ja. Und dann ebbt es aber auch wieder ab. Was würdet ihr denn dann Leuten wie mir empfehlen? Was machen wir dann? Einfach gar nicht. Ist es dann richtig, wenn ich das kritisiere zum Beispiel, Donald Trump oder Hoss und Hopf oder Andrew Tate? Oder sollte ich gar nicht drüber reden? Was wäre euer Tipp da an mich und an uns?
Also ich würde am Anfang sagen, Kritik ist immer sehr gut. Egal ob kritisches Denken oder einfach Kritik an die Person selber. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel diese Kritik äußere, ich bin ja wohl bestimmt nicht der Einzige, der so denkt. Ich meine, wenn jetzt Andrew Tate solche Sachen jetzt aussagt, sagen wir, gegen Frauen, bla bla bla. Also ich würde mal stark vermuten, dass seine Mutter auch eine Frau war. Also
der Verdacht liegt nahe, ja.
Ja, also und dass man halt solche...
aufgepasst, ja, genau.
Dass man halt auch solche Aussagen tätigt und so. Ich meine, du kannst so viele Bugattis haben, wie du willst, egal welche Farbe, auch wenn die Farbe hässlich ist. Aber wenn du halt solche Aussagen tätigst, dann hat's auch keinen Wert mehr. Also du gibst der Menschheit keinen Mehrwert mit den Sachen, die du sagst und prahlst halt mit deinen dicken Autos, mit deiner Yacht vielleicht, aber bist halt einfach ein schlechter Mensch. Also
tja, Andrew Tate, wo auch immer, ich glaube, der ist ja gerade in den USA und lässt sich da von Donald Trump beschützen vor Gerichtsverfahren in Florida oder so. Also
Rumänien auch, ja.
In Rumänien war er ja schon im Knast und hier in Stuttgart kriegt er keinen Fuß mehr auf den Boden. Also zumindest in der Lessing-Schule. Aber jetzt seid ihr ja Lessing-Schule und natürlich war in meiner Jugend ein Riesenthema hier Ringparabel und so weiter. Wie ist denn das heute? Ich meine, sowas kommt doch jetzt wahrscheinlich dann auf den antisozialen Medien, sag ich mal, gar nicht mehr vor, oder? Lernt ihr Lessing nur noch in der Schule oder nicht mal mehr da? Wer weiß noch, wer Lessing ist?
Unterrichtsweise, oder?
Ja, ja. Wer weiß noch, wer Lessing ist? Gotthold Ephraim Lessing. Wow, oh, hier, wir haben, Mikro geht weiter.
Ich wisch mir gerade die Schweißperlen von der Stirn.
Also ich habe mich damals, das war jetzt vor ein paar Jahren, selber dazu etwas informiert. Das Gotthold Ephraim Lessing, daher kommt ja auch der Name. Die Schule wurde ja früher umbenannt. Die Grundschule hat jetzt zum Beispiel auch einen anderen Namen. Aber unterrichtet wird jetzt, glaube ich, nicht so viel darüber, ne.
Also die Schule hat das Problem, sie muss sich an den Bildungsplan halten.
Und du willst sagen, Lessing kommt nicht mehr im Bildungsplan?
Ich bin kein Deutschlehrer und kann diese Frage nicht qualifiziert beantworten.
Genau, also Lessing war für uns, also zumindest für mich, aber ich war ein Nerd. Ich habe Bücher geliebt und so, diese viereckigen Dinger und mit Papier. Da war Lessing noch eine ganz große Nummer, aber klar, das ändert sich. Wie informiert man sich heute über sowas? Wird er auch dann mit KI angefragt, wer Gotthold Ephraim Lessing ist? Man kann ja inzwischen sogar mit ihm reden.
Also jetzt, angenommen jetzt in Bezug auf den Podcast, wir werden eine Person interviewen, entweder wir kennen diese Person, wie zum Beispiel Mr. Wissen2Go, oder es gibt jetzt andere Personen, die etwas von der Reichweite her kleiner sind, da fragt man jetzt schon ChatGPT, weil online findet man ja zum Beispiel weniger.
Okay, jetzt sind wir gespannt. Ich meine, jetzt haben wir euch ganz viel ausgefragt. Ihr habt also mit KI-Hilfe Fragen vorbereitet. Legt los. Was darf ich euch denn für Fragen beantworten? Ah, die sind hier, die sind nicht auf Papier geschrieben, sondern hier werden jetzt Smartphones gezückt. Und ich bin jetzt wirklich gespannt.
Sie haben in 2014 1000 Jesidinnen gerettet. Was haben Sie durch dieses Projekt gelernt, sozusagen?
Genau, also das war das Sonderkontingent des Landes Baden-Württemberg. Wir haben insgesamt 1100 Frauen und Kinder aus dem Irak geholt, die Gewalt durch den sogenannten Islamischen Staat, durch Daesh, erlitten haben. Also ihr seht schon, ich spreche bewusst von sogenannter Islamischer Staat, weil ich weiß, dass die allermeisten Muslime das selber schrecklich finden und da nicht dahinter stehen. Und mein Team, wir waren 12 Leute, 8 Frauen, 4 Männer, waren eben auch bunt gemischt, alle aus Baden-Württemberg, eine aus dem Saarland, christlich-muslimisch, jesidisch, nicht religiös, sind da gemeinsam runtergegangen und haben da die Menschen evakuiert. Insgesamt war ich 14 Mal im Irak und habe diese Mission eben geleitet. Der mit gemeinsam zum Beispiel der Psychologe war Professor Jan Ilhan Kieselhahn, der ja auch recht bekannt ist und auch viel auch wissenschaftlich dazu arbeitet. Was habe ich gelernt? Also zum einen, jedes Leben zählt. Das war nachher unser Motto. Es wird immer für euch auch so sein, dass euch Leute sagen, kann man eh nichts machen. Ja, also zum Beispiel die Klimakrise stoppen. Ja, kann man. Das kann keiner von uns alleine. Aber jede Person kann was tun. Und wir haben uns halt als Motto gesagt, wir gucken nicht, was wir alles nicht machen können. Also wir können nicht den Krieg beenden oder wir können nicht 5000 Menschen da eben rausholen. Aber diese Frau, dieses Mädchen, diesen Jungen, also immer gucken, wo kann ich helfen? Was kann ich tun? Das war so das Erste. Das Zweite ist tatsächlich das Thema, über das wir heute sprechen, Medien. Also es gab da, am Anfang war Geheimhaltung, aber dann wurden wir immer bekannter und dann wollten die Leute auch wissen, was los ist. Und wie kommunizierst du jetzt mit den Menschen im Irak? Du hast keine Zeitung, es gibt wenige Fernsehstationen. Und wenn, dann sind die alle getrennt. Also Kurden, Türken, also Turkmenen sind da, arabische Leute, Sunniten, Schiiten, die haben alle ihre eigenen Medien. Es gibt nicht so eine gemeinsame Zeitung oder sowas wie in Deutschland die Tagesschau, was alle angucken würden, ja. Sondern da musste ich damals auch schon zum Beispiel mit Facebook arbeiten. Und das ist schon krass. Also man hat dann zum Beispiel jemanden genommen vom Hohen Rat der Jesiden oder von einer Menschenrechtsorganisation, hat gemeinsam eine Erklärung abgegeben und das mit einem Foto gepostet in mehreren Sprachen und dann ging das viral. Und ihr seid jetzt eine Generation, da ist selbst Facebook schon wieder weg. Also das war damals sozusagen ja total das State of the Art und ist jetzt schon wieder weg und das sind 10 Jahre. Ja, und das Dritte ist eben tatsächlich, dass wir mit Öl und Gas, fossile Gewaltenergie nenne ich das auch, unsere Mitmenschen zerstören und unsere Mitwelt. Darüber rede ich seitdem immer und nerv alle Leute damit. Auch im Landtag, erneuerbare Friedensenergien habe ich das genannt. Weil das Krasse ist, wir bezahlen halt die Kriege selber. Also wenn Leute sich drüber, ja, du hast erwähnt, Russland, Ukraine-Krieg, ja, schon die Sowjetunion ist bezahlt worden, weil wir Öl und Gas quasi importiert haben. Jetzt Putin kann diesen ganzen Krieg nur bezahlen, weil er Öl und Gas hat. Iran, Katar, Venezuela, die ganzen Diktaturen leben davon, dass wir ihnen das Zeug abkaufen und damit machen sie dann Krieg, Terror und Propaganda. Also Hamas, Hezbollah, Houthi, Wagner, ganz egal, welche Terrorgruppe ihr euch auch anguckt. Der Islamische Staat im Irak, das wusste jeder. Die Leute haben gesagt, es geht nur um Wasser und Öl. Es wird nur gekämpft um Wasser und Öl. Und manchmal sind die Leute auch sozusagen wechseln dann ganz schnell die Seiten. Und damals haben mir schon Leute gesagt, Michael, ihr redet hier von Menschenrechten und so, aber ihr kauft euer Öl in Saudi-Arabien. Da durften die Frauen noch nicht mal Auto fahren damals. Und der Donald Trump ist jetzt ja gerade wieder in Saudi-Arabien gewesen. Der war auch damals schon da, hat einen Schwertertanz gemacht und so. Der hat gar nichts gegen Muslime oder Araber gehabt, wenn sie Geld haben. Ja, er hat nur was gegen Arme gehabt. Jemen zum Beispiel. Die Jemeniten durften nicht mehr in Amerika einreisen, aber reiche Araber, die hat er geliebt. Und das wissen die Leute. Und wenn wir dann kommen und sagen, hallo, wir sind hier für die Menschenrechte, dann haben die gesagt, ihr seid gar nicht für die Menschenrechte. Ihr seid dafür, dass an eurer Tankstelle das Öl billig ist. Das ist das Einzige, was euch interessiert. Und das sind so die Sachen, die ich gelernt habe. Und deswegen zum Beispiel habe ich dann selber auch begonnen, Elektroauto statt Verbrennungsmotor, bin Vegetarier geworden. Nerve alle damit, dass ich sage, wenn wer wirklich für Frieden ist, muss sein eigenes Verhalten ändern. Solange wir auch in Europa und in Deutschland Unmengen von Öl und Gas einkaufen und verbrennen, wird das Klima immer mehr erhitzt und wird der Krieg nicht aufhören. Das habe ich quasi gelernt. Wir sind mit drin. Unser Wohlstand ist zum Teil darauf aufgebaut, dass wir die Welt und andere Menschen ausbeuten. Und deswegen einerseits bin ich total optimistisch. Es war super leicht, Leute zu finden. Wenn du auf Leute zugehst und sagst, hey, es geht darum, Leben zu retten, du findest Leute in allen Religionen und keine Religion, die sagen, okay, ich bin dabei, ich riskiere mein eigenes Leben. Übersetzerinnen Anfang 20, Studentinnen, die sofort gesagt haben, ich mache mit. Aber auf der anderen Seite auch, dass unser Wohlstand darauf auch basiert, dass wir andere Menschen und unsere Umwelt, unsere Mitwelt kaputt machen. Das waren so meine beiden Messages. Also danke für die Frage. Ihr seht, da passiert bei mir eine Menge. Übrigens, Antisemitismus im Irak gab es damals auch schon. Es gibt keine Juden mehr oder keine jüdischen Gemeinden mehr im Irak. Trotzdem Antisemitismus, weil dieses Verschwörungsdenken, ja, die Juden sind schuld und so. Da haben zum Beispiel Leute gesagt, ja, der IS, das sind ja gar keine Muslime, das ist der Mossad, der israelische Geheimdienst oder so. Also dieses Verschwörungsdenken funktioniert auch dann, wenn es gar keine gibt. Und die Jesiden zum Beispiel wurden als sogenannte Teufelsanbeter beschimpft und angegriffen. Also da habe ich begriffen, diese Verschwörungsmythen, wie irre gefährlich die sind. Und wenn es auch bei uns mit dem Wasser schwierig wird, kann ich euch sagen, werden wir diese Probleme ja auch haben. Das ist einer der Gründe, warum ich da so massiv gegen aufkläre. Horst und Hopf noch einmal erwähnt, die haben zum Beispiel auch schon gesagt, man könne das Bodenseewasser nicht mehr trinken, weil Frauen die Pille nehmen und das wird dann nicht rausgeklärt und deswegen werden wir unfruchtbar. Völliger Quatsch und völliges übles Zeug, aber ich kann euch leider sagen, es finden sich auch heute immer noch Leute, die sowas glauben und deswegen kläre ich so dagegen auf. Danke für die Frage. Bei den nächsten Antworten bin ich kürzer, versprochen.
Also manche Leute sagen, TikTok oder andere Plattformen sollten stärker reguliert oder sogar verboten werden. Halten Sie das für sinnvoll oder sollte das auch in Deutschland eingeführt werden, wie in Amerika jetzt?
Genau, also in Amerika ist ja, dass eigentlich TikTok verkauft werden sollte, aber das gelingt ja irgendwie nicht und man weiß jetzt auch schon nicht, ob das sozusagen dann besser ist, wenn es irgendeinem Trump-Freund nachher gehört oder Elon Musk, den ich für hochproblematisch halte. Also einerseits bin ich schon für strengere Regulierungen. Ich glaube aber letztlich, auch weil ich selber drei Kinder habe, dass wir mit der Sache verbieten nicht mehr weit kommen. Also letztlich muss man junge Menschen so wie bei euch in die Lage versetzen, mit diesen Medien umzugehen, weil sie zu verbieten ist völlig irreal. Also ich glaube schon, dass es gut ist, strengere Regeln zu haben oder dass auch die Konzerne, wenn sie zum Beispiel krasses Zeug durchfließen lassen, dann auch dafür bestraft werden oder Geld zahlen müssen. Aber ich glaube, in eine Zeit, wo 14-Jährige keine Videos mehr gucken, werden wir nicht mehr zurückkommen. Und meine Kinder haben mir Seiten gezeigt, wo man die ganzen Gewaltvideos auf jedem Schulhof abrufen kann. Ich sag bewusst jetzt nicht quasi die Adresse, aber ich nach meiner Erfahrung können heute 11- und 12-Jährige bereits die Sperren umgeben, die wir Erwachsenen uns ausgedacht haben. Ich sehe hier nicken, Leute, also da draußen. Lasst uns realistisch sein. Der deutsche Staat kann viel, aber selbst Bayern schafft es nicht, TikTok zu verbieten.
Also zu Beginn, Sie haben selber davon geredet, dass Sie sich mit Hoss und Hopf zum Beispiel angelegt haben. Und meine, wenn ich nicht falsch bin, hat Hoss und Hopf ja auch ziemlich viel Hass verbreitet gehabt. Daher meine Frage, was war bis jetzt Ihre schlimmste Erfahrung mit Hass und wie sind Sie damit umgegangen?
Ja, also ist eine tolle Frage, weil das gehört leider zu meinem Job. Also ich bekomme praktisch täglich Hass und E-Mails und Beschimpfungen und so weiter. Und ich habe auch inzwischen eine Polizistin im Team und vor Veranstaltungen eigentlich auch immer so einen Sicherheitscheck und habe auch viele Einschränkungen. Das gehört leider bei meinem Job dazu. Also wirklich Hass umzugehen gehört. Also wenn man den Job engagiert macht und gerade auch wenn man ins Internet geht, bleibt das nicht aus. Und es ist übrigens ganz unterschiedlich. Also es sind Rechte dabei, es sind Linke, es sind islamische Extremisten dabei, es ist ein jüdischer Rechtsextremist, der seit vielen Jahren schickt er tausende E-Mails. Also das ist quasi schon ganz, ganz arg viel. Hoss und Hopf, muss ich sagen, war da ein bisschen krass. Weil die haben sogar ein Video gemacht, wo sie gesagt haben, hey, der Blume, der hat uns kritisiert, ja, ich habe eine Bankausbildung gemacht und deswegen kannte ich mich ein bisschen aus, was die da eigentlich für einen Blödsinn machen. Und ich dachte, jetzt kommt voll die Welle. Jetzt kommen voll viele Hassmails oder so. Und das Ergebnis war nahe null. Fast gar nichts. Ja, also weniger als der Tagesdurchschnitt. Und ich habe dann also gefragt, was ist denn da los? Und mein Sohn sagte dann, Papa, die Leute, die in dieser Blase sind, die beschweren sich nicht mehr. Die schreiben keine E-Mails mehr. Und das war das erste Mal, wo ich es schade gefunden habe, dass mir Leute keine Hassmail schreiben. Versteht ihr den Gedanken? Wenn man sozusagen die Welt schon so weit voneinander getrennt ist, dass man denkt, Beschwerden bringt ja echt nichts, bringt ja gar nichts mehr, ja? Da ist mir quasi klar geworden, dass viele Leute schon so in ihrer eigenen Welt drin sind, dass so der Gedanke, der in meiner Jugend noch völlig normal gewesen wäre, wenn jemand in der Politik oder Wissenschaft was sagt, was mir nicht passt, dann beschwere ich mich, der ist da schon weg. Und das hat mir eher noch mehr Sorge gemacht. Ich weiß, dass viele Leute den Podcast hören, auch viele, die selber mit so Verschwörungsdenken ringen. Und das macht mir Mut. Also manchmal kommen auch Rückmeldungen, wo Leute sagen, ja, ich habe da wieder rausgefunden. Also, aber generell ist es schon so, dass ich sehe, dass diese Blasen auch dazu führen, dass wir die Leute in völlig unterschiedliche Welten verlieren. Und deswegen spreche ich das an, auch wenn ich natürlich weiß, dass ich nicht alle erreiche, aber auch da gilt, jedes Leben zählt. Wenn eine Person nur da nochmal drüber nachdenkt und vielleicht rauskommt aus diesem Verschwörungsdenken, finde ich, hat sich alles gelohnt.
Das war ja zum Teil auch das Problem an Hoss und Hopf. Ich bin mir nicht sicher, wie seriös das jetzt ist, aber wenn ich nicht falsch bin, gab es so einen Contest, dass der erste Person mit den meisten Klicks 500 Euro bekommt, die zweite Person 250 Euro und so weiter. Und deshalb gab es ja auch dieses Hoss und Hopf-Problem, sag ich jetzt mal, dass es die so viel Reichweite bekommen haben.
Genau. Und das ist natürlich, wenn ihr euch jetzt vorstellt, das ist natürlich etwas, was zum Beispiel auch die eine oder andere rechtsextreme Partei, wir haben es vorher erwähnt, ja dann auch macht. Die Leute denken, ja, man muss selber einen Account machen und dann quasi Content posten. Aber die richtigen Profis machen es schon so, dass sie andere dazu bringen, den Content zu posten. Und das kann sich, glaube ich, jeder vorstellen, weil ihr ja selber auch Medien produziert. Jetzt stellt euch vor, ihr ratet in so eine Blase. Ihr glaubt denen, das sind eure Crypto-Bros und die erklären euch, wie ihr reich werdet und Millionäre werdet und so. Und dann trinkt ihr auch das gleiche Wasser wie die, von dem sie sagen, das kann man trinken. Und dann bringen sie euch noch dazu, stundenlang ihre Videos anzugucken und zusammenzuschneiden und selber hochzuposten für 500 Euro, ja, für den Gewinner. Das ist ein Witz. Aber damit erreichen sie natürlich, dass total viele, vor allem junge Leute, sich stundenlang diese Videos reinziehen und damit dann auch identifizieren und das hochladen. Das ist also eine Selbstradikalisierung, die echt krass ist. Und das ist quasi, was ich so krass finde. Wir haben das in Großbritannien bei einem Esoteriker gehabt, das war jetzt so im Bereich Medizin, Gesundheit, der hat die Leute dazu gekriegt, dass sie Selleriewasser trinken. Dann hat er gesagt, hey, ja, buy that, kauf das, ich verdiene nichts daran, ja, aber jetzt stellt euch einfach vor, wenn man Leute dazu bringt, dass sie morgens aufstehen und einen halben Liter Selleriewasser trinken, ja, die kaufen natürlich danach alles von ihnen. Die sind wie eine eingeschworene, fast wie eine Religion. Und das ist quasi das irre Gefährliche dran, ja. Also die Leute quasi zu triggern und dann zu einer gefühlten Gemeinschaft zu machen.
Das ist ja das Gleiche, was Andrew Tate gemacht hat. Der hat irgendwie so The Real Brothers oder so einen Quatsch und da muss man 15 Euro zahlen oder so. Und es gab so viele Accounts, die den gleichen, ja, Mist halt hochgeladen haben. Und da habe ich halt einfach gedacht, die bekommen einfach keine Likes und Kommentare mehr, aber die posten trotzdem. Und ich glaube, die merken selber nicht, dass es zu Ende ist für die. Also ich habe den jetzt lange nicht mehr gesehen. Das letzte Bild, was ich von ihm gesehen habe, war mit Bart, als er abgeführt wurde, glaube ich, mit seinem Bruder in Rumänien. Aber ich meine, der Typ, der, also sozial lebt er ja gefühlt gar nicht mehr auf den Medien. Also ich habe ihn so lange nicht gesehen auf X, also auf dem früheren, auf dem Twitter oder auch jetzt auf YouTube oder so. Der ist weg von der Bildfläche. Also ich glaube, dass der ein Comeback macht, wird sehr schwierig. Auch mit Thorsten Hopf jetzt. Es kam so viel Kritik von, zum Beispiel auch von ihm oder auch von anderen Content-Creatern, die halt auch auf Fakten basiert. Und diese Leute gehen halt unter, weil die einfach nichts präsentieren können.
Ganz
und,
genau.
Und wenn die Leute immer noch weitermachen, dann denke ich mir, wach doch mal auf. Also du bist doch wohl nicht so blöd, dass du immer noch weitermachst, obwohl die Person ja nicht mehr irgendwas dafür bekommt. Also das kann ja irgendwie irgendwo auch nicht weitergehen.
Genau. Ich meine, Rumänien ist ein gutes Stichwort, weil da sehen wir es jetzt. Rumänien, die erste Runde der Präsidentschaftswahl ist abgesagt worden, weil TikTok es geschafft hat, einen Rechtsextremen ganz nach vorne zu pushen. Jetzt steht die zweite Runde an, wird möglicherweise bei quasi diese Sendung dann schon gelaufen sein. Und wieder ist ein Rechtsextremer ganz vorne. Weil natürlich ist es für Demokratinnen und Demokraten viel schwieriger. Seht's, wir machen hier eine Folge, ja. Es ist vielleicht eine Stunde oder so, wo wir uns echt austauschen. Es ist viel einfacher, in 3 Minuten irgendeinen Hate rauszuhauen und irgendein krasses Bild rauszuhauen. Das heißt, die Realität, die ist schwierig zu kommunizieren, ja. Der Hass, den kann man total leicht kommunizieren. Und das ist das riesen Problem. Das ist einer der Gründe, warum ich Podcasts auch so mag, weil man da ein bisschen mehr Zeit hat. Im Thema Video ist es ja noch krasser. Wer schaut sich ein Video von 20 Minuten an? Also das heißt, wenn einer wirklich sagt, hey, so funktioniert der Haushalt der Stadt Stuttgart oder der Haushalt des Deutschen Bundestages, gähn, ja? Wenn einer sagt, dass da oben sind alles Betrüger und die stopfen sich die Tasche voll, hat die Person, obwohl das falsch ist, immer einen Vorteil. Und ich bin noch ein bisschen ratlos, wie wir dagegen ankommen. Ich glaube tatsächlich, dass es nur so geht, dass Leute, so wie ihr fit werdet, selber, so wie ihr es ja macht, das zu durchdenken, weil ansonsten gehen, glaube ich, Demokratien weiterhin auch kaputt. Ich hoffe, dass Rumänien das übersteht.
Das sind immer kleine Stichworte, wie bei zum Beispiel bei der Bundestagswahl mit Alice Weidel, also der AfD. Zeit für Alice Weidel. Immer nur kurze Sätze.
Genau.
Und das war's. Und dann ein Bild von der Person und das brennt sich halt nach einer Zeit einfach ins Gehirn ein. Und da denken sich die Leute, ja, okay, dann machen die Fernsehen an, sehen vielleicht die Podiumsdiskussion, wo die Frau nicht mal einen ausreden lässt und denken sich, ja, okay, die rechnet was aus, es muss ja auch irgendwo stimmen, aber die gucken selber nicht nach. Das ist wie mit Religion, wenn Leute irgendwas auf TikTok posten, sich als ein Hodja ausgeben oder als ein Priester und dann irgendwas babbeln, aber dann keine Quellen darlegen, dann denke ich mir, Leute, klärt euch doch selber auf. Ihr habt ein Handy, ihr könnt es googeln, ihr könnt sogar ChatGPT fragen. Das mache ich auch, egal bei was. Du kannst mit dem reden, du kannst Sprachmemo aufnehmen, wenn du nicht schreiben willst. Du kannst immer irgendeinen Bezug finden, aber wenn du halt selber nicht einfach mal denkst, okay, da kann was nicht stimmen, dann führt es halt dazu, dass immer diese, ich sag jetzt mal, diese rechtsextremen Parteien einfach so viel Macht bekommen, wie mit der AfD. Die hat über 20%, glaube ich, bekommen. Und die Leute, die wissen ja auch, hinter was die AfD steht. Aber die denken halt einfach selber nicht weiter. Und das ist halt dieses kritische Denken, was den Menschen fehlt. Und das wird halt an Schulen beigebracht, aber auch Statistiken von der Süddeutschen Zeitung zum Beispiel. Ist der Holocaust für dich bedeutend? Da haben vielleicht 30% haben gesagt, ja, ist mir egal, ist zu weit weg, also zu weit weg von der Zeit her. Hey, das kann doch nicht sein. Du trägst vielleicht nicht die Schuld, aber die Verantwortung. Du trägst die Verantwortung, dass sowas nie wieder passiert, egal wann. Und wenn du das halt nicht machst, dann hast du einen riesengroßen Fehler begangen.
Wow, also kann ich nur so bestätigen und würde mich auch an den Lehrer hier wenden, weil ich glaube, das ist sozusagen tatsächlich die Problematik. Enge der Zeit ist die Wurzel des Bösen, so hat das mal Hans Blumenberg, ein Holocaust-Überlebender, großer Philosoph, gesagt. Das heißt, wenn sich die Sachen wahnsinnig beschleunigen, dann tendieren wir Menschen dazu, nur noch Freund-Feind zu denken. Ja, Dualismus nennt man das. Wir sind die Guten, die anderen sind die Bösen. Und dann wird das so das Differenzierte, die Bildung wird quasi immer schwerer. Das heißt aber doch dann eigentlich, für Bildung müssen wir uns Zeit nehmen, ja, oder? Das heißt ja dann, vielleicht war es nicht die beste Idee, den Lessing aus dem Bildungsplan zu schmeißen.
Naja, es kommt jetzt auch wieder die Rückkehr auf G9, wo sich alle drauf gefreut haben, aber ohne zu wissen, dass die Stundenzahl ja eigentlich gleich bleibt. Wir machen G8 nur ein Jahr länger. Und ich denke schon, dass da ein großes Problem dahinter ist. Und wenn ich mir jetzt was wünschen dürfte in einer idealen Welt, wo ich Kultusminister wäre, dann hätten es Fächer wie Geschichte und Gemeinschaftskunde, wir würden statt 2 Stunden 4 Stunden unterrichten. Natürlich gibt es auch andere Fächer, die sind auch wichtig, aber ich denke, ich meine, zusammen reden und zusammen denken ist extrem wichtig. Und ich versuche meinen Unterricht, es klappt mal mehr und mal weniger, aber der Unterricht soll eigentlich immer so sein, dass wir zusammen reden und ein Problem auch diskutieren. Ja. Und der Zeitmangel macht diese Diskussionen dann oft kaputt, weil ich meine, Dinge passieren ja dann bricht leider wieder ein Krieg aus und dann muss man da drüber sprechen und dann passiert da wieder was auf der Welt und dort wieder was auf der Welt und dann kommt ein Schüler und sagt, haben Sie schon gesehen, was Donald Trump da und dort gemacht hat oder irgendjemand anders. Ja, ich wünschte, ich hätte mehr Zeit, ich wünschte, ich hätte mindestens doppelt so viel Zeit in Geschichte.
Ja, und ich meine, das ist auch etwas, das finde ich auch super, dass ihr sagt, mein Eindruck ist, dass wir halt immer noch teilweise zu viel Trichterlernen haben, also es wird auswendig gelernt und dann und dann wiedergegeben und dabei kommt es eigentlich viel stärker darauf an, was mache ich mit dem Wissen, weil wir haben es ja gesehen, man kann heute über KI alles Wissen abrufen, ja, und ich weiß auch nicht, warum man dann so viel auswendig lernt, was eh da ist, sondern es sollte doch viel stärker eine Rolle spielen, wie gehe ich mit diesen Informationsfluten eigentlich um, was mache ich damit? Und aber das ist jetzt natürlich nicht die Schuld von euch Lehrerinnen und Lehrern. Also ich denke auch, man hat den Geschichtsunterricht beispielsweise ja gekürzt, jetzt wird er wieder ein bisschen hochgefahren, aber ich finde genau das, was du auch gesagt hast, ist natürlich genau wichtig. Also Geschichte orientiert uns ja. Es geht nicht um Schuld. Ja, keiner hier ist schuld an dem, was passiert ist, sondern es geht darum, wenn wir aus der Geschichte nicht lernen, dann machen wir die gleichen Fehler als Menschen immer und immer wieder. Und deswegen ist Geschichte einfach ein Orientierungsfach, würde ich sagen.
Ja, generell die Gesellschaftswissenschaften, Gemeinschaftskunde, genauso wie Religion auch. Also ich meine, ich denke, auch wenn diese Fächer jetzt nicht die sexy Fächer sind und MINT und oh Gott, wir verdienen später alle einen Haufen Geld. Ich denke, wenn Technik macht, was sie will, dann baut sie die Atombombe. Also ich denke immer, man braucht auch die Fächer, man braucht auch die Zeit, um darüber zu reden, was man dann macht und in welchem Kontext man das macht. Weil die Atombombe, die hat man jetzt ja gebaut und die ist ja auch da, aber trotzdem geht es immer auch um den Background da damit. Wie gehe ich damit um? Wie setze ich sie ein? Warum setze ich sie nicht ein? Was ist der Benefit, sie zu haben und sie nicht einzusetzen und das alles eben in einen Kontext zu setzen? Der Film Oppenheimer ist extrem gut angekommen. Also unglaublich viele Filme haben, unglaublich viele Schüler haben Oppenheimer geguckt. Und ich fand diesen Film unglaublich faszinierend. Ich finde auch die Figur Oppenheimer gut, der ja gebaut hat, weil er bauen hat können, weil er es toll fand, weil ich möchte diese Grenze überspringen. Aber wir brauchen ja trotzdem auch den Background dazu. Wie gehen wir damit um? Und ist das überhaupt gut, wenn wir diese Grenze überspringen?
Jetzt ist erwähnt worden Religion, ja, mir gefällt gerade sehr, ich habe einen Ohrwurm, Coldplay, We Pray, ja, also es ist gerade wieder, alle sind wieder am Pray, obwohl die Kirchen, Moscheen und Tempel und Synagogen teilweise natürlich Säkularisierung erleben. Wie ist es bei euch, spielt Religion im Alltag noch eine Rolle, hilft es beim Umgang mit neuen Medien oder haben es die Radikalen komplett übernommen?
Also Medien weiß ich nicht, aber als Mensch ja. Allein von aus, also was vorgeschrieben wird, Respekt, Nächstenliebe, also der kann Christ sein, Atheist, Jude, Jeside, das ist mir völlig egal, Mensch ist Mensch, ich habe auch keine Vorurteile, weil ich kenne die Person nicht, wie sie solche Vorurteile haben. Die kann aussehen, wie sie will, aber der beste Mensch sein, das kannst du ja nicht wissen, ohne mit der Person geredet zu haben. Und mit den Medien, naja, es prägt halt die anderen Menschen, nur weiß man nie, ob es gut oder böse ist. Weil wie gesagt, es kann halt, jeder kann sich als Hodja ausgeben, hat kein Diplom, hat keine Ahnung, von was er redet und dann siehst du, dass Leute es nachmachen. Also, und diese Hinterfragung, dieses Selbstdenken, das fehlt halt einfach. Und dann denke ich mir, wenn irgendwas in der Schule halt so aufkommt, ich frage, also das können sie jetzt auch die hier fragen, die hier sind, ich frage immer nach einer Quelle. Also das ist mir wirklich egal, bei egal was. Weil ich finde das wichtig, weil ich kann nicht an irgendwas einfach nur so glauben, weil eine Person das so sagt. Ich brauche einen Bezug dazu. Ich brauche eine seriöse Quelle. Egal ob bei einem Bild, bei einer Sura, egal ob bei der Bibel, das kann alles sein. Auch bei einem Buch, bei der Charakterisierung, das ist völlig egal. Aber diesen Bezug zu haben und selber zu denken, ist das richtig, ist das falsch? Ich muss recherchieren. Das ist das, was in dieser Zeit fehlt.
Ich sehe, Miriam hat, genau.
Also es werden ja zurzeit auch, also nicht seit langer Zeit, auch Plattformen immer falsch interpretiert so und falsch genutzt. So Menschen nutzen Sachen nicht richtig. Zum Beispiel, man könnte TikTok auch als eine Plattform benutzen, wo man Sachen wirklich beibringt mit Quellen. Zum Beispiel, es gibt Plattformen, die Englisch beibringen, die Französisch beibringen, die ihre zum Beispiel Lernschule zeigen, damit Leute sich anmelden. Und dann scrollt man ein paar Videos weiter, sieht man, wie eine Frau für Fame so mit so vielen Männern geschlafen ist. Und das war jetzt wirklich ein Skandal. Oder auf Snapchat war es ja nur so, dass man Leuten, so den Freunden wirklich Bilder schickt und so fragt, hey, wie geht's dir und so. Und dann sind da jetzt halbnackte Frauen und ja, ne, die 13-jährigen Kinder können ja nichts dafür, weil, also es ist da und die Eltern können ja auch nicht mehr viel machen, weil so, egal wie es man verbietet, irgendein Kind kommt von der Ecke, ey, guck mal, ich habe herausgefunden, wie du dieses Verbot wegmachen kannst und dann benutzen die das. Also die Älteren oder die Leute, die wirklich sowas machen, sollten wirklich zweimal nachdenken. So, ey, guck mal, wie könnte das, was für Folgen könnte das haben? So. Und ja, ich habe vergessen, was ich sagen sollte. Ja.
Ja, erlebt ihr dann selbst auch Vorurteile sozusagen, die dann auch auf euch projiziert werden, was jetzt bei den Jesiden ganz krass war oder so? Oder hat das nachgelassen, dass man irgendwie auf Herkunft festgelegt wird? Oder? Oh ja, ich sehe einige
Dinge.
Ja, genau. Also, leg los.
Es gibt so eine, ich mach mal jetzt kurze Zusammenfassung, es gibt so eine Frau mit Kopftuch auf TikTok und sie ist recht. Sie benimmt sich ein bisschen komisch und das wird halt echt auch für Fame. Sie macht das auch für Fame. Und zurzeit irgendwelche Jungs oder irgendwelche Mädchen, die ihre Videos sehen, gehen jetzt zu wirklich Hijabis oder Moslem-Frauen und sagen, hey, guck mal, du siehst aus wie die oder du bist so wie sie. Also ich sag mal so, sie heißt Zeno. So, sie schreibt eklige Texte auf TikTok mit ekligen Sounds und singt dazu oder schießt gegen Frauen wirklich mit Kopftuch, obwohl sie selber Kopftuch trägt. Sie schießt manchmal gegen Frauen, manchmal gegen Männer. Und dann geht man wirklich zu Frauen oder Mädchen mit Kopftuch. Also ich habe das sehr oft erlebt. Man ist auf mich zugekommen und meinte, ja, du bist Zeno. Und dann dachte ich mir einfach nur so, was habe ich jetzt gemacht? So, wieso bezeichnet man mich jetzt so wegen einem Fehler eines anderen Menschen? Also Vorurteile gibt es wirklich immer. Ich habe das auch selber echt oft erlebt. Ich habe so erstmal ein bisschen Vorurteile gehabt und dann habe ich die Person kennengelernt und dann dachte ich mir so, wow, also nur wegen ein paar Wörter oder Erfahrungen von anderen Menschen habe ich jetzt diese Person verurteilt und es ist echt, also verrückt, wie sehr man urteilt, ohne die Person zu kennen.
Also kann man auch sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, Merim trägt Kopftuch und wir alle haben uns jetzt gerade, alle Erwachsenen haben sich hier angeguckt und gesagt, wir haben den Namen noch nie gehört.
Zeno.
Aber da sieht man wieder, wenn ich in Schulen bin, ich lerne jedes Mal was Neues. Etwas, ja, Von dem ich noch nie gehört habe, weil es einfach so irre schnell geht. Also es ist so, dass sozusagen, wahrscheinlich ist das auch wieder so ein Fall, jetzt kurz Fame und in ein paar Jahren, ja. Aber Gnade mit uns, wir kommen nicht mehr mit. Oder? Wie geht's dem Lehrer?
Ich weiß halt neuestem, wer Sahide ist. Also das war... Ich überlege noch, ob ich das wünsche, dass ich es jetzt weiß oder nicht. Also ja, jetzt weiß ich, wer Sahide ist.
Okay, alles klar. Ich habe keine Ahnung. Also ihr seht, Doktortitel hilft auch nicht mehr. Habe ich denn jetzt soweit alle eure Fragen verantwortet? Wir gehen jetzt langsam so in die Endrunde, aber nicht, dass jemand noch eine Frage dabei hat und ich sie sonst ignoriert hätte. Was hat denn ChatGPT so?
Eine kurze Frage nochmal zu den sozialen Medien.
Ja.
Welche Plattform Sie für kritisch halten und auch, dass so weit geht, dass Sie sagen, das muss eingeschränkt werden oder das muss rausgenommen werden vom Handy. Einfach, dass die App gelöscht wird und nicht mehr auf dem Markt, das sage ich mal.
Okay, ja. Also ich habe selber eine Entwicklung da hinter mir. Ich war damals sehr, sehr erfolgreich auf Facebook und als ich es dann gelöscht habe, was war es, 2018, 19, kam das sogar in den Nachrichten. Ja, ist auch frustig. Man arbeitet jahrelang und dann kommt die Nachricht, hey, der Blume hat sein Facebook-Konto gelöscht. Okay, heute war das dann 19 Uhr Nachrichten, werde ich nie vergessen, weil ich gedacht habe, toll, also damit kommst du in die Nachrichten, dass dein Facebook-Account löscht. Dann Instagram auch, hat den großen Account, jetzt gibt es noch meinen beruflichen Account, den privaten habe ich gelöscht. X, riesengroß, ich habe gegen X sogar geklagt, dass sie moderieren müssen, dass die krasse Inhalte rausnehmen müssen. Als es Elon Musk übernommen hatte, wurde es immer schlimmer. Also es hieß ja früher Twitter, jetzt ist es ja nur noch X und das bin ich auch inzwischen rausgegangen. Ich tendiere dazu, die Medien, die durch Konzerne betrieben werden, wo es darum geht, Werbung zu verkaufen, als antisozial zu bezeichnen. Also zu sagen, die machen Neurohacking, also genau das, was wir erzählt haben, nämlich auf Dopamin, die Leute werden süchtig gemacht. Adrenalin, die Leute sind dauernd wütend. Und Testosteron, die Leute werden einsam. Also wir hatten noch nie so viele Menschen, die hunderte Kontakte online hatten, aber keine echte Freundin, keinen echten Freund, niemanden, ja, für im echten Leben. Das nimmt enorm zu. Und deswegen bin ich aus all diesen Konzernmedien inzwischen draußen. Und was ich stattdessen nutze, ist ganz stark das Fediversum, also das konzernfreie Internet. Ich blogge, Wissenschaftsblog seit 2008. Der geht durch KI steil, muss ich also wirklich sagen. Ich habe noch nie so viele Abrufe gehabt, weil die ganzen KI-Suchanfragen dann sozusagen das Wissen rausziehen. Ja, wenn ich irgendwas schreibe, ich hatte noch nie so viel Reichweite. Dann Podcast, hören wir ja alle gerade, ja, Verschwörungsfragen. Ich mache aber auch mit einem alevitischen Freund, mit einem Professor der Betriebswirtschaft. Wir machen einen gemeinsamen Videocast und Podcast, Blume und Inge, wo wir einfach über alle möglichen Themen sprechen. Keine Finanztipps geben, sondern tatsächlich auf Themen gucken. Natürlich nutze ich auch noch die klassischen Medien, also Fernsehen und so, wobei ich auch da einen Unterschied mache. Ich gehe zum Beispiel nicht in Talkshows. Ich finde genau das, was vorher gesagt wurde, ich finde es grässlich, dass man versucht, Politik so auf 3 Minuten happen und die Leute schreien sich gegenseitig an und so weiter oder keifen sich gegenseitig an. Ich finde, das bringt gar nichts. Politik ist viel komplizierter und ich glaube, wenn man sich mit Politik befasst, dann möchte ich das fair. Im Landtag erlebe ich, dass es gute Leute gibt in allen demokratischen Parteien und dass man unmöglich sagen kann, die sind alle doof oder die sind alle gut, sondern dass es überall Leute gibt, mit denen man toll was zusammenarbeiten kann. Und das ist so mein Ansatz. Also ich würde quasi allen empfehlen, wenn ihr die Möglichkeit habt, geht ins Fediversum, in die freien Medien, macht euch nicht von Konzernen abhängig, ob sie chinesisch, amerikanisch, russisch, ja, Telegram oder so sind. Deswegen Blogs, Podcasts, Mastodon kennen wenige, aber ich bin da viel, viel glücklicher. Es ist kleiner wie X, aber ich habe viel bessere Diskussionen. Die Leute sind freundlich zueinander und wenn sich jemand daneben benimmt, steht kein Konzern dahinter, der das vielleicht sogar gut findet, sondern die Leute werden dann einfach gemutet, die werden einfach rausgenommen und das Ergebnis ist, ich mache heute wieder die Erfahrung, dass Leute wirklich im Internet auch miteinander reden können und das finde ich toll. Das ist also meine, deswegen übrigens auch dieser Podcast.
Danke.
Ja. Also dann würde ich euch jetzt eigentlich so nochmal eine Schlussrunde geben, damit ich nicht das letzte Wort habe, bevor ich mich verabschiede. Hoffe, es war eine gute Erfahrung für euch, mal in so einem offiziellen Podcast dabei zu sein. Aber ihr seid ja die Podcast AG und ihr habt jetzt die Schlussrunde. Ich würde sagen, wir gehen einmal durch, wer was sagen will, was euch auf dem Herzen liegt. The floor is yours, beziehungsweise the Mikro is yours.
Ja, also ich fand es auf jeden Fall erstmal sehr cool. Also war echt eine Ehre, hier mitzumachen. Hat sich auch anders angefühlt, mit so Mikrofon in der Hand. War was anderes. Also wirklich, das war echt ein Erlebnis. Ich fand auch die Themen richtig spannend. Also ich habe jetzt auch vieles über sie oder über dich jetzt neu gelernt. Auch über Herr Gerst an sich, was ich auch sehr cool finde. Danke. Auch über ihn als Lehrer und als auch Privatperson. Was kann ich denn noch sagen? Ich fand es sehr cool.
Super.
Da schließe ich mich eben an. Ich fand es auch sehr schön, jetzt mal offiziell bei so einem Podcast dabei zu sein. Unterschiedliche Meinungen auch mal sich anzuhören. Habe auch einiges mitgenommen und war auf jeden Fall sehr schön. Das Gespräch.
Also ich bedanke mich herzlich für die Einladung und mir hat es persönlich sehr, sehr gefallen und ja.
Sehr gerne.
Also mir hat es auch sehr gefallen. Dankeschön nochmal für die Einladung. Ich war auch sehr nervös ganz am Anfang und dann haben wir uns kennengelernt und ich bin jetzt wirklich echt entspannt und ja, Dankeschön nochmal. Also es war auch echt nett, sie zu kennen, kennenzulernen.
Alles gut. Wir strahlen hier in die Runde. Aber der Lehrer hier, das vorletzte Wort.
Er möchte auch noch.
Ah ja, super. Ja.
Also ich kann mich hier ziemlich wirklich jedem allen auch anschließen. Es ist mir eine Ehre, hier gewesen sein zu dürfen. Und diesmal wurden auch tatsächlich Themen besprochen, mit denen ich mich eigentlich nicht so viel befasst habe, jetzt außer jetzt im Unterricht, jetzt zum Beispiel mit den Jesiden. Das war doch schon mal auch mal gut, über andere Themen zu hören.
Super, dankeschön.
Ja, und für mich, also ich liebe das ja, zusammensitzen, reden, Ideen entwickeln, die Diskussion. Andere mal, ich finde das total toll, von daher auch von mir. Danke, wirklich.
Also von mir ja einen ganz großen Dank. Es war mir eine Ehre und das sage ich nicht nur so, weil das, was ich jetzt mit euch erlebt habe, erlebe ich halt auch immer wieder an Schulen, dass wir bereits in komplett unterschiedlichen Medienwelten leben und dass die Art, wie Politik funktioniert, Wirtschaft funktioniert, Medizin funktioniert, Religion funktioniert, dass sich das alles total verändert. Und dass es gar nichts bringt, wenn wir Älteren sagen, hey, das muss alles so bleiben wie früher, sondern wir müssen uns dieser neuen Realität stellen. Für die Hörerinnen und Hörer, einfach mal, um das sozusagen plastisch zu machen, bis das Alphabet die Hälfte der Menschheit erreicht hat, sagt man, das hat etwa 4000 Jahre gedauert. Bis der Buchdruck die Hälfte der Menschheit erreicht hat, waren es 500 Jahre. Die elektronischen Medien, also Telegramm, Radio und Film, hat man gesagt, das war etwa 100 Jahre. Und die das Internet 25 bis 30 Jahre. Bei KI haben wir 3, 4, 5 Jahre, bis es die Hälfte der Menschheit erreicht hat. Das heißt, die Veränderungen sind so irre schnell, dass fast niemand mehr mitkommt. Und ich bin mir ziemlich sicher, allen Hörerinnen und Hörern wird so gegangen sein wie dem Lehrer und mir, dass wir nämlich auch ganz viele neue Sachen gehört haben, weil es einfach so die Entwicklung so irre schnell ist und die Wellen unglaublich schnell sind und ein Medium wie Facebook schon wieder verschwindet und dafür neue Sachen auftauchen. Und ich bin euch wirklich dankbar, dass wir darüber reden können. Ich bin mir auch sicher, dass viele Hörerinnen und Hörer an vielen Stellen überrascht sind, an vielen Stellen vielleicht auch verblüfft, aber an vielen Stellen auch wirklich interessiert sein werden. Also ihr habt da heute vielen Menschen was gegeben. Bedankt mich herzlich, dass ihr da wart. Find es richtig toll, eure Podcast AG und Gotthold Ephraim Lessing haben wir heute die Ehre gegeben. Und wer sich für ihn interessiert, möge die KI seiner Wahl danach fragen. In diesem Sinne, allen alles Gute, macht's gut da draußen. Bis zur nächsten Folge von Verschwörungsfragen.
Haben Sie Fragen, Anregungen oder Ideen für weitere Themen? Dann schreiben Sie uns gerne. Die Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.